Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Am 4. Dezember 1875 wird in Prag ein Kind geboren, das seine Mutter wie ein Mädchen kleidet und großzieht, René, Rainer Maria Rilke. 150 Jahre später, im Dezember 2025, hat dieses Datum sein großes Jubiläum gefeiert und in wenigen Monaten, am 29. Dezember 2026, jährt sich sein Todestag zum 100. Mal. Zwischen diesen beiden Polen, Geburt und Tod, Anfang und Ende, bewegt sich gerade ein ganzes Kulturjahr um Rainer Maria Rilke. Mittendrin erscheint ein Buch, das genau die Frage stellt, die dieses Jubiläumsjahr umtreibt: Wohin gehöre ich? Erschienen im Inselverlag. Der Biograf Alois Prinz, bekannt für seine Porträts von Hannah Arendt, Franz Kafka oder Dietrich Bonhoeffer, zeichnet Rilke darin als eine Art Beobachter seiner Zeit, der während des Ersten Weltkriegs in München fast 5 Jahre lang verstummt, weil Dichtung und Krieg für ihn unvereinbar waren. Und er erzählt von den Frauen, die sein Leben prägten, allen voran Lou Andrea Salomi und seine Frau Clara Westhoff. Parallel dazu hat sich Rilke heute ein ganz anderes Zuhause erobert, die Popkultur. Unter dem Hashtag Rilke werden auf TikTok und Instagram seine Gedichte rezitiert. Lady Gaga trägt eine seiner Zeilen als Tattoo und selbst der BTS-Sänger ließ sich im Musikvideo zu Set Me Free ein Rilke-Zitat auf die Haut schreiben. Ein Dichter, der zeitlebens nirgendwo richtig hingehörte, gehört heute plötzlich überall hin, von Prag bis Seoul. Genau da setzen wir heute an. Was verrät uns die neue Biografie über den Menschen hinter den viralen Zeilen und warum trifft dieser 100 Jahre alte Dichter einen Nerv unserer Gegenwart? Herzlich willkommen bei uns, lieber Alois, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Du stellst deiner Biografie eine Frage voran: Wohin gehöre ich? Ist das wegweisend für die gesamte Biografie Rilkes oder gewinnt sie erst im Ersten Weltkrieg an Bedeutung?
Dieser Satz, wohin gehöre ich, ist sehr mehrdeutig, weil einerseits bezieht er sich oder kommt vor in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Rilke hat immer versucht, eine politische Position einzunehmen, was man mit ihm eigentlich nicht so verbindet. Er gilt ja immer als Ästhet, als abgehoben, der mit Politik eigentlich nichts zu tun hat, Elfenbeinturmdichter. Aber in dieser Zeit in München hat er sich sehr intensiv mit dem Krieg befasst. Er konnte ja fast nicht anders, weil er vor der Haustüre war und hat sich immer die Frage gestellt, wo würde er sich jetzt positionieren in diesem Krieg mit seiner politischen Ansicht. Aber gleichzeitig ist es natürlich eine existenzielle Frage. Wo gehöre ich hin in diesem Leben? Und diese Frage hat er schon oft gestellt, auch in seinem ersten Roman, in Malte Lauritz Brigge, wo er sagt, wie ist es möglich überhaupt zu leben, wenn wir die Grundelemente des Lebens überhaupt nicht verstehen? Siehe da Tod, Liebe, Gott. Also die Frage, wie er sich in dem Ganzen positioniert und was seine Stellung ist, die hat ihn sein Leben lang umgetrieben. Und die große Frage, die ich mir auch gestellt habe und die ich wahrscheinlich nicht geantwortet habe, aber zum Schluss wusste, wohin er gehört.
Warum lohnt sich denn die Näherbetrachtung einer Zeit, die eher als Schweigen oder als vielleicht auch Scheitern gesehen werden kann, für eine Biografie mehr als die Entstehung beispielsweise seiner Elegien?
Ich kann ganz konkret sagen, wie ich da drauf gekommen bin. Mhm. Also erstens mal ist mir Rilke schon in anderen Büchern begegnet. Er ist mir bei Dietrich Bonhoeffer begegnet, er ist mir bei Kafka begegnet. Die zwei haben sich ja in München getroffen, ganz sicher, glaube ich auch. Wird immer wieder in Frage gestellt. Auch bei Hermann Hesse, die beiden haben sich auch gut gekannt. Dann bin ich spazieren gegangen in Schwabing und kam vorbei in der Einmählerstraße 34 und habe da eine Plakette an der Wand gesehen. Da wurde darauf hingewiesen, dass der Dichter Rainer Maria Rilke hier 5 Jahre lang gewohnt hat, im 4. Stock. Mhm. Und da bin ich stutzig geworden, weil es war mir nicht so bewusst, dass es genau die Zeit des Ersten Weltkriegs war. Also, die Frage habe ich nicht mehr losgelassen, was hat der gemacht in dieser Zeit hier in München und warum ist er in München gewesen? Ja, und diese Frage habe ich dann auch aufgenommen und habe sie dann gestellt. Und ich denke, was mich dann wirklich gepackt hat, ist, dass er in dieser Zeit nicht dichten konnte und gesagt hat, Krieg und Dichtung schließen sich gegenseitig aus. Und ich dachte mir, wenn sich zwei Dinge ausschließen, dann erklären sie sich auch irgendwie gegenseitig. Also kann man vielleicht von da aus seine Dichtung besser verstehen und man bekommt einen Blick auf den politischen Dichter. Ein ungewohnter Blick, aber ich glaube, diesen Blick auf ihn zu werfen, der ist gerechtfertigt und bringt sehr viel.
Was wird denn also in der Zeit von 1914 bis 1919 sichtbarer als in den produktiveren Zeiten?
Erstmal hat er sich bemüht, die Zeit zu verstehen. Wie viele andere, Hermann Hesse oder andere Dichter, die sind ja da mitgeschwommen in der Euphorie des Ersten Weltkrieges. Ja, nur ganz kurz hat er mal ein Gedicht geschrieben, wo er den Kriegsgott heraufbeschworen hat. Es war sehr schnell vorbei. Und er hat gewusst, dass Krieg etwas ist, was fundamental sein Leben überhaupt in Frage stellt. Darum auch diese Unmöglichkeit zu dichten in dieser Zeit. Für mich ist ganz wichtig gewesen, dass er eine sehr dezidierte Ansicht zum Krieg hatte, eine ungewöhnliche Ansicht zum Krieg. Und er sagt immer, Krieg ist Menschenmache, wie man in Bayern gesagt hat, ein Schmarrn. Und dann merkt man auch, dass die Auffassung oder das Nachdenken über den Krieg und eine Position zu finden, gleichzeitig immer ist, sich abzugrenzen und schärfer darüber nachzudenken, was eigentlich seine Dichtung ausmacht. Für mich ist es ein schöner Ansatz, beides in den Blick zu bekommen, den politischen Dichter, aber gleichzeitig auch eine Grundlage zu erhalten. Ich sage eine Grundlage, ich habe nicht analysiert. Ich habe Gedichte schon reingeschrieben, aber ich habe sie nicht interpretiert, weil ich davon nicht viel halte. Aber ich habe einfach versucht, deutlich zu machen, welche Weltanschauung dahinter steht. Und bei Weltanschauung ist bei Rilke sehr wichtig. Die lässt sich nicht begrifflich fassen, nur in den Gedichten. Aber wenn man sie interpretiert, ist man schon falsch.
Okay. Ich möchte nur gerne dieses Schweigen ein bisschen besser verstehen. Man könnte ja Rilkes Verstummen auch als eine Art Erschöpfung sehen. Aber du sagst ja, Dichtung und Krieg schließen sich für Rilke aus. Warum dann das Schweigen? Also man könnte sich ja auch schriftlich dazu äußern oder dagegen anschreiben. Oder?
Hat er auch gemacht. Also er hat ja sehr wohl in den Briefen auch ganz dezidiert Stellung bezogen. Er hat ja Politiker gekannt, sehr einflussreiche Politiker gekannt, die in hohen Stellungen waren, und mit denen diskutiert auch. Und er hat in den Briefen auch dezidiert Stellung bezogen mit Meinungen, die meiner Ansicht nach oft sehr viel vielsagender und tiefschöpfender sind als vieles, was damals Politiker auch gesagt haben, weil er einen anderen Ansatz hatte. Aber er sagt ja nicht nur, das sind Gegensätze, sondern das Schweigen ist die einzig richtige Antwort, weil die Welt vergiftet worden ist. Die Welt ist vergiftet worden, die ist in jede Ritze eingedrungen, in die Sprache eingedrungen. Sprache hat sich verändert. Die ist laut geworden und ungenau geworden. Und er sagt, das Schlimmste für einen Dichter ist das Laute und das Ungenaue. Und dann auch noch für ihn ganz wichtig ist, dass die Natur sich verändert hat für ihn dadurch. Ja, er ist ja ein großer Anhänger der Natur. Sieht man auch in seinen Gedichten. Aber Natur ist für ihn etwas ganz Fundamentales, wo sich Prozesse abspielen, die für uns einen Weg weisen, über die normale Menschenmache-Welt hinaus. Rilke ist ja immer schon einer, der über unser bürgerliches oder normales Leben hinaus will. Er nennt es dann das Ganze. Und dann kommt man auf diese Spur und merkt auch, dass für ihn Wirklichkeit, Dichtung immer etwas ist, was über das hinausgeht, wo wir uns eingerichtet haben. Er ist ein Revoluzzer, muss man klar sagen. Und da gehören auch die Gedichte hin. Aber wenn die Welt vergiftet ist durch den Krieg, die Sprache verdichtet ist durch den Krieg, wenn die Welt eingeengt ist und nicht mehr diese Offenheit hat, dann kann man auch nicht mehr dichten. Das ist für ihn etwas, was existenziell in Fleisch und Blut übergeht. Und dann war er einfach unfähig dazu.
Aber er war sehr wohl in der Lage, Briefe zu schreiben mit Politikern. Wie politisch war Rilke und was war sein Ansatz?
Sein Ansatz war, dass immer dann Kriege entstehen, wenn die Menschen nicht mehr weit denken können. Wenn die Welt klein wird. Wenn bestimmte Dinge, die zur Wirklichkeit gehören, Liebe, Tod, Gott, das sind die drei Begriffe, die er immer sagt, wenn die ausgelagert werden und das Ganze nur noch in der kleinen Welt des Nationalismus, des Rassismus, der Kriegsbegeisterung sich abspielt. Und darum der Begriff Menschenmache, der für mich ganz wichtig war, weil ich den anfangs nicht verstanden habe. Das nennt er Menschenmache. Das sind diese kleinlichen Ressentiments, dieser Feindeshass, dieser Nationalismus, und er ist ja ein Internationalist. Und diese Dinge waren für ihn sehr wichtig. Und von daher hat er seine Kritik immer auf diesen Krieg bezogen und sehr dezidiert bezogen. Er wusste genau, wo die Schwachstellen sind. Er wusste genau, wo er angreifen muss. Aber sein Politikbegriff war eben einer, der nicht dem normalen Politikbegriff entspricht.
Mit wem stand er da im Austausch?
Zum Beispiel Kühlmann hieß er, also der hat, man war damals Außenminister und der hat den Rapallo und später dann auch bei den Friedensverhandlungen mitgemacht. Also das waren sehr einflussreiche Politiker, die er getroffen hat, nicht nur in München, sondern auch in Berlin. Er hat ja immer Ausflüge dort gemacht und in Berlin war die Regierung. Rilke war ja nicht einer, der jetzt nur in kulturellen Kreisen verkehrt hat, sondern er hat immer versucht, auch mit solchen Leuten in Kontakt aufzutreten. Ganz wichtige Leute, mit denen er diskutiert hat und von denen er sich was erhofft hat, dass er was lernt. Aber meistens hat er gemerkt, dass die Leute auch nicht bereit sind, auch sich zu verändern und vielleicht auf diese Gedanken, die er hat, einzugehen. Es ist wirklich schwierig, weil wenn man seine Behauptungen und seine Sätze so liest, dann denkt man, schon sehr abgehoben, wo will er da eigentlich hin? Ist es schon Religiosität? Ist es Mystik? Ist es Esoterik? Nein, man muss ihm da folgen dahin und dann bekommt man einen anderen Blick auf die Wirklichkeit, einen anderen Blick auf die Politik auch. Und vielleicht müssen wir mal dahin kommen, damit nicht wieder jeder Nicht-Krieg oder Frieden immer nur Nicht-Krieg ist und sich ein Krieg nach dem anderen reiht. Und aus dieser Spirale endlich mal rauszukommen. Das ist ein sehr utopisches Projekt bei ihm, ja. Warum sollten wir es nicht mal versuchen? Ja?
Wie aufschlussreich ist Rilkes Verhältnis zur Religion in deiner Beschäftigung? Du bist ja immer wieder, sprichst von Gott, der eine Rolle spielt, aber auch von Mystik.
Es gibt mehrere Texte von ihm, wo er über Gott spricht. Und das macht er sehr ungern, weil er schon das Wort allein nicht gern benutzt. Er sagt immer, Leute, die behaupten, sie haben Gott verloren, die haben wir wahrscheinlich nie gehabt. Weil Gott kann man nicht verlieren. Gott ist immer der Zukünftige. Also derjenige, der erst kommt und nicht einer, den wir im Schächtelchen haben und der irgendwie Vergangenheit ist. Darum vermeidet er die normalen Begriffe, die wir im Zusammenhang mit Christlichkeit, Religion haben. Aber gleichzeitig ist er ein großer Verfechter dran. Ja. Er hat ja einige Texte geschrieben, beispielsweise den Brief eines Arbeiters, wo er mit dem Christentum richtiggehend abrechnet. Das Christentum hat alles ins Jenseits verschoben und es käme darauf an, die Wirklichkeit, also das Hiesige, wer immer sagt, zu feiern, das Sinnliche, auch das Geschlechtliche. Und das Christentum hat uns betrogen. Inwieweit er da auf dem Laufenden war, es gab ja auch viele Theologen damals, die was Ähnliches gesagt haben. Ja? Zeitweise spürt man einen richtigen Hass gegen das Christentum, weil das Christentum seiner Meinung nach das Hiesige, die Wirklichkeit, die sinnlich wahrnehmende Wirklichkeit verraten hätte. Und darum ist er auch ein großer Anhänger von Franz von Assisi, der mit seinem Sonnengesang und mit seinem Lob des Hiesigen auch sein großes Vorbild war.
Passt wieder in deinen biografischen Kosmos.
Hat mich wieder erweitert. Wie gesagt, unser Leben in wachsenden Ringen oder so, ja. Und ich denke auch, jedes Buch und jede Biografie ist ein Ring mehr, der einem wieder eine Stufe mehr hebt, würde Hesse sagen. Das stimmt, es hat mir wieder einen anderen Begriff gegeben, aber nicht in Form einer festen Weltanschauung, sondern Wilke will ja immer, dass man weitergeht, weiter in die Zukunft geht. Und erwartet etwas auf uns, wenn wir diese Offenheit pflegen und auch unterhalten. Das ist wirklich ein Inbegriff seiner Religion und es steckt einen auch an. Und man wird einer, der sich nicht mehr festkrallt an etwas. Und das hat er ja bei seinen Frauen ja auch so gemacht.
Bevor wir zu den Frauen kommen, ein eigenes Kapitel, stellt sich mir die Frage, wenn er doch so ein geistiger Revoluzzer war, war sein Verhältnis zum Soldatentum und zum direkten Eingreifen, Engagieren sich im Krieg, nicht gegeben oder getrübt? Woher kam das?
Getrübt kam daher, weil er eine ganz schreckliche Erfahrung gemacht hat. Seine Eltern, die hatten sich ja dann getrennt. Und im Grunde genommen haben seine Eltern ja ihre eigenen Lebensträume in ihm verwirklichen wollen. Seine Mutter wollte, dass er ein Dichter wird, aber ein ganz possenhafter Dichter. Schrecklich, wenn man das auch liest, wie sie ihn behandelt hat. Und der Vater, der hat eine abgebrochene militärische Karriere hinter sich gehabt und wollte, dass sein Sohn das nachholt. Und hat ihn dann in die Militärschule gegeben, in zwei verschiedene dann. Erstmal war es für ihn schrecklich, dass er plötzlich in eine Welt kam, auf die er nicht vorbereitet war. Schon durch die Mutter, durch die Erziehung der Mutter nicht vorbereitet war. Und erst einmal gehänselt wurde. Er war ja ein Muttersöhnchen und kam mit dieser mehr oder weniger harten Welt da überhaupt nicht zurecht. Aber er sagt, es war so fern von dem, was in ihm angelegt war, dass er die Zeit fast nicht lebend überstanden hätte. Und das hat sich dann später wiederholt. Im Ersten Weltkrieg ist er ja dann auch eingezogen worden und da haben sich diese, man kann sagen, posttraumatischen Erfahrungen bei ihm nochmal wiederholt.
Da würde mich mal ein Blick in dein Buch interessieren.
Also
mal ein Stück vorliest.
Mit 11 Jahren war René Rilke, so damals hieß er noch René, am 1. September 1886 in die Militärunterrealschule St. Pölten eingetreten. Der maßlos verhätschelte Junge, der nie das Haus allein hatte verlassen dürfen, dem keine Freunde erlaubt waren, der Mädchenkleider getragen und mit Puppen gespielt hatte, kam nun in eine Anstalt mit 200 Zöglingen, mit großen Schlafsälen und Offizieren sowie Feldwebeln als Lehrern. Der Zögling Rilke war in jeder Beziehung ein Außenseiter. Den Umgang mit Gleichaltrigen war er nicht gewohnt. Er kannte nicht deren Unbefangenheit, ihre Derbheit und Späße. Und er, der als kleiner Junge ein Mädchen bewundert hatte, das auf einen Baum steigen konnte, sollte jetzt fechten und reiten lernen, in der Turnhalle über Böcke springen und Seile hochklettern. Er war im Sport, so berichtete sein Mitschüler, das Ungeschickteste, was man sich denken kann. Hinzu kam, dass er immer ein Kreuz um den Hals trug und ständig lange Briefe von seiner Mama bekam. Für die meisten seiner Mitzögliche war er einer, der bei den Spielen im Abseits stand, der sich in die Kapelle zurückzog, ein Muttersöhnchen, das sich nie wehrte und wohl glaubte, etwas Besseres zu sein. Es gab anscheinend einige ältere Mitschüler, die besonders auf ihn abgesehen hatten. Einer von ihnen kippte Rilke einmal den sorgfältig gepackten Koffer um. Ein anderer machte sich einen Spaß daraus, ihn unvermittelt ins Gesicht zu schlagen. Dass hier einer war, der sich nichts sehnlicher wünschte, als dazuzugehören, der unter seiner Einsamkeit litt, der gerne einen Freund gehabt hätte oder einen verstehenden Lehrer, das sahen sie nicht. Und so verging kein Tag ohne Verletzungen, Sticheleien, Zurückweisungen. Von 4 Uhr morgens, wenn geweckt wurde, bis 9 Uhr abends, wenn alle im Schlafsaal in ihren Betten liegen mussten, das Licht gelöscht wurde und keiner mehr reden durfte. Der Zögling Rilke, so erzählte er es später, weinte dann leise in sein Kissen und legte den Kopf in die eigenen Hände, damit er eine Zärtlichkeit empfände.
Jetzt lässt du in deinem Buch ja die Kindheit parallel zu der Einberufung ins Militär 1916 fortlaufen. Inwieweit zeigt sich das dann wieder in dieser Militärverwaltungsstube, die ja ein bisschen rausfällt aus der Idee Rilke?
Es zeigt sich insofern, als sich genau diese Ängste, die er als Kind erlebt hat, nochmal hochkommen. Er war ja dann nochmal gemustert worden. Erst war er zurückgestellt worden. Dann ist sein Jahrgang doch nochmal eingezogen worden. Diese Einberufung löste bei ihm Panik aus. Und er hat versucht, alle seine Kontakte irgendwie zu nützen, damit ihm das erspart bleibt. Das hatte wahrscheinlich eine gegenteilige Wirkung, weil man gesagt hat, da ist einer, der jetzt Kontakte hat und der will privilegiert sein und will sich davor drücken. Man hat ihn eingezogen. Er ist nach Wien in der Kaserne gekommen, Grundausbildung gemacht, hat sich da furchtbar angestellt. Jeder konnte sehen, dass hier kein Soldat ist und ist dann mal bei einer Übung ohnmächtig geworden. Und Gott sei Dank hatte er Verbindungen, eine auf Ton und Taxis, die das nicht mehr länger ansehen konnte, die dann einen General mit in die Kaserne nahm und dann haben sie ihn rausgeholt und haben ihn versetzt ins Kriegsarchiv, wo viele andere Schriftsteller und Künstler auch waren. Aber was diese Tiefe und diese Erschütterung bei ihm ausmacht, das ist auch wieder das Gegenteil von dem, was er als Dichter in sich hatte. Er schreibt mal einen Text auch über den jungen Dichter und er schreibt halt dann, dass in jedem Jungen, in jedem Kind etwas angelegt ist. Etwas angelegt, das er anfangs nicht versteht, aber das ihn immer wieder hinzieht. Und ich glaube, das stimmt auch. In jedem Menschen ist irgendetwas angelegt, wohin es ihn zieht. Und bei ihm war es immer die Dichtung, die Literatur. Und die Welt des Militärs war genau das Gegenteil.
Du sprichst von Kindheitserfahrungen, die einen prägen. Inwieweit kann man die Kindheits- und Jugenderfahrungen denn einbinden, ohne dass man in eine Psychobiografie kommt?
Mit dem musste ich auch zurechtkommen, denn die Lou Andrisanome, seine beste Freundin, sein Lebensmensch, kann man sagen, war ja eine begeisterte Psychoanalytikerin. Das war eine Wissenschaft, die damals entstanden ist. Und die ihn auch immer wieder analysieren wollte. Und er hat gesagt, bitte bei mir nicht, denn ich wäre wie ein aseptisch aufgeräumtes Zimmer. Es gibt ein schönes Gedicht von ihm, das heißt, man muss sein Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest. Das heißt, sein Innenleben wollte er nicht wie eine Kammer aufgeräumt haben, sondern es musste immer noch etwas da sein, was er nicht versteht und was dann ins Unerklärliche geht. und er dann eine Sprache erfindet, die dieses Unerklärliche auch fasst, ohne sie jetzt aufzuspießen. Ja, ganz wichtig für ihn. Das ist ja auch etwas, was bei anderen Schriftstellern vorkommt, die sich dagegen gewehrt haben und gesagt haben, Kunst ist was anderes als Psychoanalyse. Und diese Art, sein Inneres zu erforschen, unterscheidet sich von dem künstlerischen Zustand, sein Inneres auszudrücken.
Welche Funktion hat denn der Blick auf Jugendgedichte für das Gesamtbild Rilke?
Wenn man auf Rilke hört, dann würde er sagen, kannst vergessen.
Ja. Okay.
Es gibt ja auch diesen schönen Satz von ihm, Ruhm ist die Summe aller Irrtümer. Ja?
Mhm.
Und es stimmt, dass er die Jugendgedichte als etwas betrachtet hat, was der Vergangenheit angehört, was er nicht mehr vertreten kann und was er am liebsten nicht mehr hören würde, hat er gesagt. Aber er konnte natürlich nichts dagegen machen, weil diese Jugendgedichte waren ja sehr schwärmerisch und haben vor allem die Frauenwelt sehr angesprochen. Und auch später, als er dann Frauen in München kennengelernt hat, die haben immer auf diese Stundenbuch und auf diese Gedichte angesprochen. Aber er konnte natürlich nicht leugnen, dass sie von ihm sind. Ja.
Wäre aber schlecht
da
gewesen
ist
in dem Fall.
Eine Entwicklung da.
Ja, genau, diese Entwicklung. Da würde mich interessieren, was das Heilige in der Dichtung bei Rilke ist.
Das Heilige?
Mhm.
Oh, das ist eine tolle Frage, ja. Anfangs auch in seinen Geschichten, die er geschrieben hat, und es ist weniger bekannt, dass er auch kurze Geschichten, sehr schöne Geschichten hat, Geschichten vom lieben Gott zum Beispiel.
Mhm.
Und da sagt der Titel ja schon, dass für ihn Gott etwas ist, dem wir sehr nahe erfahren können.
Mhm.
Er hat ja sehr viele Gedichte geschrieben über Franz von Assisi. In vielen Gedichten zeigt er sich mehr als Mönch, also durch und durch religiöse Gedichte. Ja.
Mhm.
Wo man überhaupt keine Schwierigkeiten hätte, in den Kanon der religiösen Gedichte einzuordnen. Aber dieses Verhältnis zu Gott und Religion hat sich dann sehr gewandelt. Gott wurde für ihn immer einer mehr, der sehr weit von unserer Wirklichkeit entfernt ist. So weit entfernt zum Schluss, dass er gesagt hat, Gott braucht uns nicht. Wir haben nur eine sehr indirekte Möglichkeit, mit ihm überhaupt in Kontakt zu kommen. Also er wollte immer Gott retten vor den Menschen, sagen wir mal so.
Mhm.
Und es sind auch diese Gedichte später, die Elegien und die Orpheus-Sonette, die gehen genau diesem Punkt immer wieder nach. Also man kann sehr gut sagen, dass das Heilige, diesen Begriff habe ich übrigens bei ihm gar nicht gelesen, das Heilige, interessant, ja, ist für ihn immer mehr zu etwas geworden, was, ja, ich würde sagen, eines Teils verbindet er es mit der Vorstellung von Gott, also sehr weit weg von uns in der Zukunft. Allerdings hat er auch eine Vorstellung von der Heiligung des Menschen. In der Heiligung steht ja auch das Wort Heil drin.
Mhm.
Und er sagt dann oft auch, ein Gedicht verändert nichts, es macht einen Heil.
Mhm.
Das ist übrigens ein sehr schöner Ausdruck, den auch Michael Ende mal gebraucht hat. Mhm. Er sagt, wenn wir Musik hören, das verändert uns nicht, aber es macht uns heil. Da kann man drüber nachdenken, was es bedeutet. Aber das
heil mit einem ja Mensch heilig sein, was bedeutet das dann?
Wenn ein Mensch heilig ist?
Nein, mit einem Mensch heilig sein. Ich meine, ich habe in Erinnerung in dem Buch immer auch mit Blick auf Lou, André Salomé, zu lesen, dass er mit ihr heilig sei.
Heilig heißt ja dann mit sich übereinstimmen. Das ist für ihn ganz wichtig. Er konnte in der Zeit des Krieges nicht mit sich übereinstimmen, weil die Wirklichkeit eine andere war und ihn so in sie eingesickert ist, dass sein Inneres zerstört wurde oder jedenfalls in Unordnung gebracht wurde. Und ja, sein größter Wunsch war, nach München einen Ort zu finden, wo er wieder dichten konnte. Und es hieße eben auch, mit sich eins zu sein und einen Ort zu finden. Und das heißt immer nur, einen Ort der Einsamkeit zu finden. Mumiso oder Muzet, wie man es genannt hat.
Mhm.
Dieses Schloss, wo er dann gewohnt hat, diese Burg, war ja dann wie eine Rüstung für ihn. Und da konnte er plötzlich wieder mit sich eins sein.
Mhm.
Und hat wenige Menschen gehabt, mit denen er zusammen eins sein konnte. Und eins sein mit anderen Menschen hat ja immer bedeutet für ihn, dass seine Einsamkeit in die richtigen Hände kommt. Es gibt ja diesen schönen Satz von ihm, man muss gegenseitig der Wächter der Einsamkeit sein. Also gegenseitig die Einsamkeit bewachen.
Das klingt alles sehr auf sich bezogen. Also inwieweit hat er denn den anderen als eigenständig gelten lassen?
Insofern hat er den anderen als eigenständig gelassen, als der die gleiche Vorstellung auch von Verbindung hatte und von Liebe.
Okay.
Ich habe keine bei einzigen Verbindungen, er hatte sehr viele Verbindungen zu Frauen.
Mhm.
Habe ich ganz selten gefunden, dass die ihm irgendwie böse waren oder im Nachhinein auf ihn geschimpft haben oder so. Ja, das ist auch ein Rätsel, dem ich nur ein bisschen nahe gekommen bin, weil ich mir immer vorgestellt hatte, wie ist der eigentlich und wie wäre der, wenn du ihm begegnest oder wenn du ihn beobachtetest gegenüber Frauen. Alle Frauen, die er getroffen hat, sind total auf ihn abgefahren. Ja, also man muss es so flapsig sagen. Aber wenn er dann gesagt hat, keine Frau darf ein Aufenthalt werden und es auch deutlich gemacht hat, dann waren die ihm nicht böse. Also es gibt keine Briefe, wo sie ihm geschrieben haben oder Reaktionen, von denen ich weiß, dass sie gesagt haben, du Betrüger. Ja, oder du hast mich falsche Zeichen ausgesandt oder irgendwie sowas. Gab es nicht. Also er hat anscheinend auch einen Nerv getroffen bei den Menschen, bei den anderen, mit denen er gut zurechtkam. Und er war ja kein Einzelgänger. Natürlich war er ein Einzelgänger, er hat die Einsamkeit gesucht. Aber er war einer, der immer hingezogen gefühlt hat zu Menschen. Und so viele Menschen, wie der gekannt hat, die würde ich wahrscheinlich in 10 Leben nicht zusammenbringen.
Du hast dich ja intensiv mit dem Briefwerk beschäftigt. Wie verlässlich sind seine Aussagen da?
Also es war für mich deswegen ein Projekt dieses Buches schon, weil ich die Briefe lesen durfte. Diese Zehntausenden von Briefen lesen durfte. Und das sind andere Briefe, als wir das heute gewohnt sind. Also wenn wir überhaupt noch Briefe schreiben. Aber das sind ja keine SMS oder es sind ja keine WhatsApp, sondern es sind 20, 30 Seiten und manchmal mehrere Tage. Und die sind perfekt. Also von der Sprache her perfekt. Und er sagt ja selber, wenn er einen Brief schreibt, dann braucht er oft einen längeren Anlauf. Er muss in die richtige Stimmung kommen, damit ihm die Worte einfallen. Er hat es ja oft überarbeitet. Und wenn er dann niedergeschrieben hat, dann hat er nicht drin rumgekritzelt, sondern die, was liegt, das pickt. Ja? Das war dann auch so. Das sind wunderbare Briefe, wo jemand mal gesagt hat, im Grunde genommen sind es auch Gedichte. Und das waren immer Selbsterforschungen auch. Also er hatte natürlich erkundigt, wie es dem anderen geht und so weiter, aber es waren immer auch Selbsterforschungen, wo er seine eigenen Meinungen und seine Stellung begreiflich machen wollte. Aber die Frage zielt natürlich darauf hinaus, ob er da immer sehr ehrlich zu sich war oder ob er sich nicht stilisiert hat.
Genau, wie authentisch diese Selbstauskunft ist oder doch klassische Selbstinszenierung.
Da muss ich ganz subjektiv antworten. Ich habe es als sehr, sehr authentisch erlebt. Also es waren immer große Offenbarungen für mich, diese Briefe zu lesen. Ich war hin und weg von manchen Stellen. Natürlich würde ich sagen, manchmal hat er das sehr konzentriert, fast schon lehrbuchmäßig ein bisschen gemacht, weil man dann viele Briefe liest, dann merkt man, dass er oft die gleichen Formulierungen verwendet oder die gleichen Sätze wiederkommen. Also da hat er schon sich etwas zurechtgelegt. Aber es sollten ja auch Kunstwerke werden. Es waren ja keine Tagebucheintragungen eines Jugendlichen oder so, ja, wo er seine Gefühle so offenbart. Überhaupt nicht, sondern es sind, es ist viel Politik drin, es ist Weltanschauung drin, viel Philosophie, Nachdenken über Gedichte. Denken wir nur an die Briefe an den jungen Dichter, die ja heute im Ganzen immer noch sehr aktuell sind, immer noch sehr viel gelesen werden, wo auch Ratschläge gibt, ja, Ratschläge gibt, die man vielleicht übertrieben finden kann, weil er damals selber noch auf der Suche war. Aber es hat was Faszinierendes, wenn jemand so genau weiß, wo es lang geht.
Wie vermeidest du, das Leben allein eben vom Werk aus zu erzählen?
Das Leben allein vom Werk aus zu erzählen, es ist immer für mich ein gegenseitiger Erhellen. Viele sagen ja, das Werk ist die eine Sache und die Person ist eine andere Sache. Denken wir nur an Richard Wagner. Okay. Ja, um mal voneinander zu trennen. Das geht bei Rilke überhaupt nicht. Das ist undenkbar. Aber andererseits ist es auch wieder so, dass man nicht das 1:1 übertragen kann. Er sagt ja selber, Dichtung ist Verwandlung. Das, was ich erlebt habe, wird verwandelt. Und da bleibt von dem, was ich dann erlebt habe, eigentlich nur noch so ein Kern übrig, der dann aber verwandelt wird ins Gedicht. Und dieser Begriff der Verwandlung spielt dabei eben eine ganz große Rolle. Ja, und so muss man auch immer sehen, und das habe ich auch versucht zu machen, da ist einerseits sein Erleben und alles, was ihm begegnet ist, an Erfahrungen und so weiter. Und dann ist hier das Gedicht. Aber ich habe nicht versucht, jetzt eine Brücke zu schlagen, sondern es ist eine Einladung an den Leser und an die Leserin, selbst zu sehen, inwiefern sich da das niederschlägt, was er erlebt hat. Aber das kann ich nicht bieten. Es geht nicht. Bei Rilke gar nicht. Das kann ich bei anderen Gedichten schon machen, klar. Es ist leicht übersetzbar. Aber bei ihm nicht. Das ist keine Massenware, sondern jeder muss dann sehen, was in den Gedichten verwirklicht ist, was da drin steckt und auf sich beziehen. Man kann Gedichte nur in der Einsamkeit lesen. Es ist vielleicht auch ein Punkt, warum heute Jugendliche so darauf abfahren. Hier spricht hier jemand einzeln an, nicht die Masse. Er spricht dich an ja, und lässt dich gar nicht mehr los. Und er sagt, ja, wie machst du das? Oder wo bist denn du eigentlich? Oder wohin willst denn du? Und das ist etwas, was Jugendliche, glaube ich, heute sehr anspricht, auch diese Sprache.
Man lernt ja auch viel über Menschen, indem man ihre Beziehungen anschaut. welche Menschen sie besonders reizvoll finden oder mit welchen sie ins Gespräch gehen. Welche Beziehungen waren da für dich besonders aufschlussreich? Also Frauen offenbar ja, waren ein wichtiges
auch,
Thema,
aber nicht nur. Aber zum Beispiel auch eine andere, die Regina Ullmann, das ist eine Dichterin, die völlig unbekannt ist, ja, aber die damals in München auch gewohnt hat, die war behindert, ja, geistig auch ein bisschen behindert und hat Gedichte geschrieben. Es ist nicht so, dass er nur die Haute Volée immer gekannt hat in München, ja. Er hat auch ganz normale Leute gesucht, auch Arbeiter gesucht damals in der Revolution, die er zu sich eingeladen hat in seine Wohnung oder auch Leute, die er eingeladen hat, aus dem künstlerischen Bereich auch, die damals niemand kannte. Diese Begegnungen zeigen für ihn nochmal eine Facette seiner Persönlichkeit. Und als Biograf biete ich mir nicht ein, dass ich ihn erkläre, sondern ich zeige immer oder mache einen Vorschlag, schau dir das mal an, hier begegnet er diesen Menschen, er behandelt ihn so. Er begegnet seiner Tochter so, er behandelt seiner Frau so. Dann gibt sich so ein Kaleidoskop, aus dem man sich etwas zusammensuchen kann. Biegt mir überhaupt nicht ein, dass ich Rilke erkannt habe, überhaupt nicht. Aber ich habe eine Ahnung davon, wo es hingeht. Wir sollten uns ja, wenn wir eine Person beschreiben, oder ich sollte das immer machen, dass ich seine Kriterien auf mit aufnehme. Und wenn er sagt, das Wichtigste ist, die Welt offen zu halten, dann muss ich sagen, das Wichtigste ist auch, dass ich den Blick auf den Menschen offen halte, auf ihn auch.
Jetzt würden mich natürlich nur die Frauentypen interessieren, welche. Ja. Welche gibt es denn da bei Rilke und welchen Einfluss haben sie vielleicht auch auf seine Gedichte oder überhaupt auf sein Schaffen?
Ohne Frauen hätte er nicht leben können. Anfangs habe ich auch Frauenbegegnungen geschildert, wo er mit Haut und Haaren drin war. Maria Magda von Hattingberg zum Beispiel, diese Klavierspielerin, Klaviervirtuosin. Ja, also da denkt man auch, da explodiert ja alles. Ja? Er lernt sie kennen, fährt hin nach Berlin, begleitet sie auf den Reisen. Sie spielt ihm vor, er schreibt für sie Gedichte. Intensiver geht's ja gar nicht. Und dann ist Schluss. Mhm. Und dann sagt er zu sich selber, hast wieder mal in der Liebesschule nicht aufgepasst und bist mal da sitzen geblieben. Und dann schreibst, muss er vorne an die Tafel schreiben, so stellt er das dar. Fall nicht auf jede Frau rein. Ja. Mhm. Aber später dann auch hat er Frauen kennengelernt, wo es anders war. Er hat in München zum Beispiel eine sehr junge Frau kennengelernt, die Elia Maria Nevar hatte geheißen, die war Anfang 20 vielleicht. Und mit der hat er jeden Mittwoch, haben sie sich getroffen in seiner Wohnung, haben vorgelesen. Also sehr zärtliche Beziehung, eine sehr vorsichtige Beziehung. Mhm. Dann kommt die Claire Goll, die ihn vernaschen wollte. Und was da schließlich war, weiß ich nicht. Es ist bei jeder Frau anders gewesen. Zum Schluss kommt die Balladine Koloska, auch mit der er lange zusammen war. Dann hat er in der Schweiz auch noch eine Frau kennengelernt, die sehr viel älter war als er, die alles für ihn gemacht hat. Also wie eine Mutter. Also ganz verschiedene Frauentypen.
Es gehört wohl zum Typ des Unterwegsseins.
Ja.
Der Heimatlosigkeit vielleicht auch ein Stück. Scheint Voraussetzung für seine Dichtung zu sein.
Ja, unbedingt.
Schreibt er das selbst so oder ist das eine Deutung aus der Rückschau?
Er schreibt das selbst so. Mhm. Ich muss ja auf ihn eingehen, ich muss ja meine Interpretationszugänge finden von ihm aus.
Mhm.
Ja. Aber gleichzeitig darf ich ihn nicht kritiklos übernehmen, sondern muss auch einen kritischen Blick auf ihn werfen. Nicht in der Art, dass ich mich als Erzähler einschalte und sage, also Rilke, bist du einer, der einfach nur die Frauen wegwirft, wie gebrauchtes Handtuch, kann ich nicht machen. Ja? Sondern ich schildere Szenen und biete die dann an, wo sich dann eine Leserin oder Leser die eigene Meinung machen kann.
Ich würde gerne noch mal nachhaken bei dem Begriff Freiheit. Es geht ja jetzt nicht nur um die Beziehungsfreiheit, sondern auch die Freiheit, die ein Mensch braucht, um sich entwickeln zu können, ja, um schreiben zu können. Und welche Bedeutung hat in dem Zusammenhang eine Revolution?
Er hatte immer versucht, die Freiheit geistig zu erhalten und vor allen Dingen auch örtlich zu verhalten. Er ist sehr viel gereist, sehr viel. Er hatte keinen festen Wohnsitz, er hat nie eine Wohnung besessen, eine Immobilie, geschweige denn gar nicht, so wie Franz von Assisi im Grunde genommen auch. Hat sich immer nur einladen lassen, mal da, mal da, mal da. Oft auch in den besten Hotels oder mal so, auch bei Frauen gewohnt. Aber das war für ihn auch wichtig, diese Offenheit zu wahren. Und München zum Beispiel, wo er dann längere Zeit aufhalten musste, obwohl er die Frau, die Stadt, sage ich schon Frau und Stadt, nicht mehr lange ausgehalten hat, da sagt dann, ja, das bequeme München. Oder er sagt dann, das ist wie ein Bett, in dem ich mich wund gelegen habe.
Mhm.
Ja. Oder wie ein Buch, das ich schon 20 Mal durchgelesen habe. Da kommt nichts mehr. Ja. und ich muss weg. Also hier könnte man zum Beispiel einen Punkt finden, der sich verbindet in seinem ganzen Leben. Der Suche nach Offenheit, die Suche nach, ich sage jetzt mal, traue mich zu sagen, Gott, das ist ein Suchender, das nicht stehen bleiben können. Und Revolution war für ihn die Chance, eine Gesellschaft zu öffnen. Mhm. Und das Schlimmste war für ihn, dass die Revolution gescheitert ist und ins Bürgerliche zurückgeholt worden. Und darum hat er auch Kurt Eisner sehr unterstützt, der damals wollte, dass die Kriegsschuld anerkannt wird, dass viel geöffnet wird, also eine offene Gesellschaft gemacht wird, eine Demokratisierung der Gesellschaft damals, wo viele darüber gelacht haben, aber er hat er unterstützt. Revolution war für ihn die Chance, ins Weite zu kommen. Richtig. Und das heißt für ihn auch, ins menschlich Weite zu kommen.
Vielleicht haben wir da nochmal eine Stelle, wo wir lesen könnten.
Am 4. November findet im Hotel Wagner in der Sonnenstraße eine Versammlung statt. Über 1000 Menschen sitzen in dem überfüllten Saal. Über den Köpfen hängt eine Wolke aus Schweiß, Bierdunst und Tabakrauch. Unter ihnen ist auch Rainer Maria Rilke, den hier keiner kennt. Er, der sonst Menschenmassen meidet, fühlt sich wohl an diesem Ort. Es stört ihn weder die schlechte Luft noch das Gedränge, das so groß ist, dass sich die Kellnerinnen, wie er später Clara Rilke schreibt, wie Holzwürmer durch die dicke Menschenstruktur fressen müssen. Alle Unannehmlichkeiten sind nebensächlich angesichts dessen, worum es hier geht und was gesagt wird. Hauptredner ist der Nationalökonom Max Weber, der erst vor kurzem von Heidelberg an die Münchner Universität berufen wurde. Anschließend stürzt der, so Rilke, anarchistisch überanstrengte Schriftsteller und Kriegsgegner Erich Mühsam auf die Bühne und hält mit überkippender Stimme eine Brandrede, die mit Beifall, Buhrufen und Pfeifen aufgenommen wird. Nach ihm kommen noch Frontsoldaten und Studenten zu Wort. Am besten aber gefällt Rilke ein junger, blasser Arbeiter, der meint, dass nur die gewöhnlichen Menschen in Deutschland mit denen in Frankreich reden müssten und dann schnell Friede wäre. Die richtigen Worte zu finden, sollten ihnen nur die Herren Professoren, die Französisch können, helfen. Solche Momente findet Rilke wunderbar. Und er wird von der Stimmung im Saal so mitgerissen, dass er nahe daran ist, selbst auf die Bühne zu steigen und eine Rede zu halten, was er dann natürlich nicht macht. Beobachtet wird er von einem jungen Schriftsteller, der es nicht fassen kann, diesen Dichter, den er für einen einsiedlerischen Mönchen hält, in dieser brodelnden Versammlung vorzufinden. Oskar Graf. So heißt der junge Mann, der sich seit kurzem Oskar Maria Graf nennt, ist Rilke schon öfter auf der Straße begegnet, in der Staatsbibliothek oder in einer Buchhandlung. Und jedes Mal konnte er sich nicht genug wundern über diesen schmächtigen, feinen, zerbrechlich wirkenden Menschen mit dem unschönen Gesicht, der in allem so gegensätzlich zu ihm ist. Graf, hünenhaft groß, derb, bayerisch sprechend, rauflustig und in seinem Auftreten polternd und laut, wird gerade von dieser Andersartigkeit angezogen. Eine unbezwingbare Neugier, wie er sagt, lässt ihn nicht mehr los, herauszufinden, was das Geheimnis dieses feminin wirkenden Mannes ist und worauf seine erstaunliche Wirkung auf Menschen beruht, vor allem auf Frauen. Auch Grafs Freundin Miriam Sachs ist eine begeisterte Leserin von Rilkes Gedichten. Und vielleicht war Eifersucht im Spiel, als Graf anfing, selbst Gedichte zu schreiben und zu veröffentlichen. Und manchmal begleitet Graf Rilke auf seinem Heimweg in die Einmüllerstraße und in den Gesprächen stellen sie fest, dass sie viele Gemeinsamkeiten haben. Was Graf jedoch nicht verstehen kann, ist, dass Rilke in diesen aufregenden Zeiten distanziert und kühl bleibt und immer mahnt, Geduld zu haben, während er von den revolutionären Ereignissen durcheinandergewirbelt wird und es ihm mit dem Umsturz nicht schnell genug gehen kann. Ich habe immer wieder Gedichte eingefügt, von denen ich denke, dass die etwas Zusätzliches bringen, aber ich habe sie nicht analysiert. Auch nicht das Gedicht, das ich jetzt lese, in der sehr viel von seiner Einstellung ganz deutlich wird. Du musst das Leben nicht verstehen, dann wird es werden wie ein Fest und lass dir jeden Tag geschehen, so wie ein Kind im Weitergehen von jedem Wehen sich viele Blüten schenken lässt. Sie aufzusammeln und zu sparen, das kommt dem Kind nicht in den Sinn. Es löst sie leise aus den Haaren, drin sie so gern gefangen waren, und hält den lieben jungen Jahren nach neuen seine Hände hin.
Ja, auch eines meiner Lieblingsgedichte. Was glaubst du, woraus Rilkes Anschlussfähigkeit für heute besteht?
Ich glaube, dass eine gewisse Sehnsucht nach einer gewissen romantischen Stimmung da ist, die bei ihm auch da ist und die heute aufgenommen worden ist. Ich glaube, dass zu bestimmten Zeiten, gerade dann, wenn durch die sozialen Medien eine gewisse Oberflächlichkeit eintritt, wie in einer Pendelbewegung so das Bedürfnis nach Ernsthaftigkeit da ist. Und dass das Bedürfnis da ist, wenn man Zehntausende Follower hat, dass man persönlich angesprochen werden will. Und diese Gedichte sprechen einen persönlich an. Und dann haben wir es auch mit einer Veränderung der Sprache zu tun. Wir haben eine Veränderung der Sprache zu tun, in der es sehr ungenau zugeht, sehr oberflächlich zugeht. Es ist fast eine Werbungssprache, die da unterwegs ist. Eine Sprache des Hasses, eine Sprache der Entdemokratisierung auch. Und das ist bei Rilke nicht der Fall. Er spricht den jeden Einzelnen an. Er ist sehr genau in seiner Sprache. Er kann Dinge aussprechen, die uns sehr bewegen im Inneren und dafür eine Sprache finden. Und er hat eine Sprache, die meines Erachtens für KI unmöglich ist. Mhm. Immer wieder Wortschöpfungen. Dinge, die einen plötzlich aus diesem Normalen herausreißen. Mhm. Wo man oft auch Phrasen begegnet oder schon weiß, was dann kommt. Dann kommt wieder so ein Wort oder eine Verbindung, den einen plötzlich wieder völlig verunsichert. Also man wird daran herausgefordert und auf sich zurückgeworfen. Man kommt aus diesem Flow raus des Bekannten und des eh schon Überlieferten und wird immer wieder dazu aufgefordert, über das, was man sieht, neu nachzudenken und selber sehen zu lernen. Er ist eine Schule des Sehens, muss man ganz deutlich sagen. Rilke ist einer, der uns wieder ganz persönlich packt. Und er sagt ja mal selber, seine Gedichte sind auch in den Gedichten sind keine revolutionären Gedichte, aber es sind Spuren des Widerstands. Und der Widerstand ist nicht äußerlich, sondern der Widerstand ergibt sich erst, wenn wir uns selber kennenlernen, wenn wir das verstehen, was in uns vorgeht. Und wenn wir nicht verstehen, was in uns vorgeht, dann plappern wir irgendwas nach oder laufen Leuten nach. Daraus entstehen dann Bewegungen, die sehr brutal und sehr gewalttätig sein können. Also es gäbe auch noch Rilke, und es ist eigentlich nicht weit hergeholt, den Rilke als Demokratieverfechter zu entdecken.
Das heißt, welches hartnäckige Bild über Rilke würdest du gerne korrigieren und wodurch ersetzen?
Schon allein durch den Titel und die Zugangsweise des Buches wollte ich Rilke als einen politischen Menschen entdecken. Nicht im herkömmlichen Sinne von politisch, sondern in seinem Verständnis von politisch, der uns nochmal eine ganz andere Seite und einen neuen Raum eröffnet, Politik zu verstehen. Dann natürlich den Bewohner des Elfenbeinturms, wie er immer gesehen wird. Man sieht ja immer ihn oder man definiert ja über seine Körperlichkeit, wenn man Bilder von ihm sieht, dieser schmächtige, eher kleine Mann, dessen Frau schon größer war als er selber und der immer nur, wenn man ihn so zeichnet, immer nur diese Gedichte, wo es über Engel und Gott geht oder über irgendwelche esoterischen Dinge. Nein, also der ist schon einer, der die Wirklichkeit sieht. Die Wirklichkeit sieht und uns eröffnet, Wirklichkeit auch weiter zu sehen, als wir es gewohnt sind. Und das Menschenbild, das er hat, das überträgt er natürlich auch auf seine Gedichte und auf uns. Und keiner, der diese Gedichte liest, kann es sich einfach machen. Er wird immer wieder aufgefordert, neu zu denken, über Bekanntes wieder hinauszudenken, seine Sprachgebrauch zu überprüfen, diese Ungenauigkeit abzustellen und dann auch die Fähigkeit zu erlangen, an die Grenzen der Sprache zu gehen. Wenn die Grenze der Sprache ist immer die Grenze der Wirklichkeit, wie Wittgenstein sagt. Und die Wirklichkeit können wir erweitern, wenn wir auch die Sprache anders benutzen und die Möglichkeiten von Sprache entdecken, die uns über das, was wir als Wirklichkeit verstehen, hinauszukommen.
Vielen Dank für dieses Gespräch und dafür, dass du uns gezeigt hast, was eine Biografie leisten kann, was der einzelne virale Vers nur bedingt leisten kann, einen Menschen in seinen vielfältigen Widersprüchen zu sehen. Wohin gehöre ich? Von Alois Prinz ist dem Inselverlag erschienen, mitten im großen Rilke-Jubiläumsjahr. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf Sie.
Das war der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.